بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen zur Fortsetzung dieses Vortrags. Und zwar geht es nun weiter, inshallah ta'ala, mit den Geboten, was Make-up und Gesichtsschmuck und Ähnlichem betrifft. Und zwar geht es darum, die Verzierung, Verschönerung ist natürlich geboten und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöne, Jalla Jalaluhu, und er liebt es, dass auch die Menschen sich um ihr Aussehen kümmern. Allah subhanahu wa ta'ala bzw. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam beschrieb Yusuf alaihi salam als eine der schönste Mensch. Und das heißt also, Schönheit ist nichts, was haram ist oder verwerflich ist oder was unbedingt etwas Schlechtes beinhaltet, aber es geht darum, was man mit Schönheit anfängt. Schönheit ist eine Versuchung, ist eine Gabe, die leider viele Menschen nicht gebührend danken, indem sie eben die Schönheit missbrauchen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Menschen, ob Mann oder Frau, die Schönheit nicht gegeben, um zu sündigen, sondern um in Gottesfurcht und Gottgefallen dieses Leben zu leben, um Hasanat zu sammeln. Und daher gilt, dass Mann und Frau eben sich an die Gebote halten müssen, um nicht in die Sünde zu fallen beim Verschönern. Das erst einmal allgemein. Dann gilt beim Make-up erstens, es darf nicht gesundheitsschädlich sein. Das heißt, die Produkte, die man benutzt, sollen nicht den Körper angreifen, den Körper beschädigen. Und da geht man natürlich nach dem Allgemeinwissen. Man muss jetzt nicht ein Pharmazeut erst werden, bis man weiß, ob ich dieses Produkt benutzen kann oder nicht. Aber wenn bekannt ist, dass eine Sache gefährlich ist, wenn viele Experten vor einer Sache warnen, dann soll man nicht dieses Produkt benutzen. Aber wenn etwas nach der vorherrschenden Meinung nicht gesundheitsschädlich ist, insbesondere wenn es bewiesenermaßen oder wissenschaftlich gemäß der Forschung nicht gesundheitsschädlich ist, dann darf man es benutzen. Der zweite Aspekt, die zweite Bedingung lautet, dass eine Frau Make-up nur vor Männern tragen darf, die nicht fremd sind. Also, sie darf es tragen vor dem Ehemann und vor den Maharim, also Plural von Mahram. Und Mahram ist jeder Mann, den sie nie und nimmer heiraten kann. Denn es gibt einige Männer, die darf eine Frau nur befristet nicht heiraten. Wie zum Beispiel der Ehemann ihrer Schwester. Der ist befristet haram. Wenn dieser Ehemann sich von dieser Schwester trennen würde, dann würde diese Frau diesen Mann heiraten dürfen. Deswegen ist er kein Mahram. Also ein Mahram für eine Frau ist nur jener Mann, der für immer und ewig haram ist. Der Vater, der Bruder, der Sohn, der Onkel, väterlicherseits, mütterlicherseits, der Großvater, Enkelkind, Neffe, das sind Maharim. Diese Person, diese Männer darf eine Frau nie und nimmer heiraten. Das heißt, wenn also eine Frau Make-up trägt, vor diesen Männern ist es nicht schlimm. Aber vor fremden Männern, also jeder Mann, den sie theoretisch heiraten könnte, und das gilt natürlich jetzt nicht nur für Muslime, wenn man sagt, okay, die da draußen, das sind ja keine Muslime, ich darf keine Nicht-Muslime heiraten. Nee, es geht darum, also es ist nicht der Vater, nicht der Bruder und so weiter. Es ist also kein Mahram. Dann ist dieser, dann darf sie eben vor solchen fremden Männern Make-up nicht tragen. Und das ist eine gewaltige und große Sünde. Nabi sallallahu alaihi wasallam hat uns berichtet, was passiert, wenn eine Frau Parfüm aufträgt und hinausgeht. Also, dass fremde Männer diesen Duft vernehmen. Eben, dass ein Engel dann sie begleitet und sie permanent verflucht, bis sie zurückkehrt. Und das ist etwas Gravierendes. Warum hat der Islam das so strikt verboten? Damit es nicht zur Belästigung kommt. Noch einmal, die ganzen Gebote für die muslimische Frau sind nicht da zur Unterdrückung der Frau, sondern zum Schutz der Frau. Und ich hatte ja vor, ich weiß gar nicht wann, auf jeden Fall über die Muslime im Westen, habe ich ja geredet und auch Statistiken erwähnt der Belästigungen, ob im öffentlichen Nahverkehr, ob in Universitäten, in Krankenhäusern. Das heißt, das ist eine Realität. Auch wenn sie verschwiegen wird von einigen und sie tun so, als ob eine Frau nie und nimmer belästigt wird, die Realität ist, dass Belästigung der Frauen zum täglichen Ablauf gehört. Und deswegen, weil der Islam weiß, dass Menschen so sind, ja, natürlich, die Männer sollen die Blicke senken, die Männer sollen anständig sein, aber es gibt Unanständige. Du kannst ja kein Gebot aufstellen und davon ausgehen, diejenigen, die dieses Gebot jetzt umsetzen werden, sind nur Engel. Wenn du ganz genau weißt, es gibt Leute, die sind krank, haben eine ansteckende Krankheit, dann wirst du auch nicht sagen, ja, dann, wenn er niest, dann soll er bitte auf die andere Seite niesen. Wenn er hustet, dann soll er bitte die Hand vor den Mund nehmen. Natürlich können wir appellieren, aber wird das jeder Mensch machen? Es wird nicht jeder Mensch machen. Also wirst du vorsichtig sein. Und wenn du ganz genau weißt, das ist eine ansteckende und gravierende Krankheit, wirst du sogar bereit sein, die Maske zu tragen. Wenn du weißt, es geht um Leben und Tod. Also hier sagst du auch nicht, nee, warum soll ich jetzt eine Maske tragen? Ja, die sollen bitte in die andere Richtung niesen. Ja gut, das ist die Theorie, aber ist das die Praxis? Der Islam ist nicht realitätsfremd. Der Islam träumt nicht herum. Ach, wie schön wäre es, wenn alle Männer die Blicke senken und alle Männer so anständig sind. Das ist die Traumwelt. Aber die Realität ist, es gibt Männer, die belästigen. Es gibt Männer, die fürchten Allah nicht. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal, die Frau soll ihre Stimme nicht verziehen, damit nicht jene, die kranke Herzen haben, gierig werden. Die gibt's, diese kranken Herzen, möge Allah uns davor bewahren. Also, eine Frau darf nicht vor fremden Männern Make-up tragen. Denn das würde natürlich dafür sorgen, dass sie umso mehr Aufmerksamkeit erregt, dass Männer umso mehr dann, eben die krank sind im Herzen, gierig werden und dann versuchen, die Frau zu belästigen. Ibn Baz, rahimahullah, wurde gefragt, wie das Urteil über diese Kosmetika ist. Er sagte, bei den Kosmetika gibt es eine Unterscheidung. Wenn sie der Verschönerung dienen, ohne dem Gesicht zu schaden oder es zu beeinträchtigen, dann ist nichts dagegen einzuwenden. Wenn sie jedoch Schaden verursachen, etwa schwarze Flecken oder andere Beeinträchtigungen, dann sind sie aufgrund des Schadens verboten. Also das ist der erste Aspekt, den er hier erwähnt. Ibn Uthaymin sagte, rahimahullah, wenn sich die Frau schmückt oder genauer gesagt ihr Gesicht mit diesen Kosmetika und Ölen verschönert, so ist dagegen nichts einzuwenden, denn bei solchen Dingen gilt, solange vom Propheten sallallahu alaihi wasallam kein Verbot dazu überliefert wurde, ist ihr ursprüngliches Urteil die Erlaubnis. Ja, das ist also das Grundsätzliche. Aber wie gesagt, vor fremden Männern darf eine Frau weder Parfüm auftragen noch irgendetwas an Make-up auftragen. Auch nicht wenig. Und deswegen ist es wirklich verwunderlich, wenn Schwestern zwar Hijab tragen, aber dann Make-up tragen. Genauso wie es verboten ist, ohne Hijab zu laufen, ist es verboten, mit Make-up zu laufen. Denn wenn du Make-up aufträgst und rausgehst, dann werden die Männer dich angaffen. Und deswegen kann es nicht sein, dass eine muslimische Frau sagt, es mir egal, so, die sollen die Blicke senken. Das, so würdest du dich nie im Leben verhalten, wenn es um andere Dinge geht. Da wirst du Schutzmaßnahmen ergreifen. Da wirst du nicht immer vom Best Case, sondern immer vom Worst Case ausgehen. Ah, vielleicht gibt's jemand, lässt du deine Wohnungstür offen und sagst, die Leute sollen bitte nicht klauen. Ja, das geht nicht, das ist nicht gut. Ja, das gehört nicht dir, also geh da nicht rein. Lässt du dann deine Wohnung offen? Wo lebst du denn? Also auf welchem Planet? Gibt es Diebe oder gibt es nicht? Ja, gibt es. Also, wenn jetzt jemand seine Wohnung mit Kamera überwacht und Schlösser hat, lebt er kein schönes Leben oder genießt er sein Leben, aber in Sicherheit? Und so ist die muslimische Frau. Sie nimmt sich in Acht, sie hat diese Aspekte berücksichtigt. Es gibt Leute, die leider nicht Allah fürchten und trotzdem lebt sie und genießt ihr Leben. Also nur weil eine Frau Hijab trägt oder keine Schminke vor allen Leuten trägt, also vor den Fremden und so weiter, heißt es nicht, sie lebt ihr Leben nicht. Also der Milliardär, der 50.000 Bodyguards hat und Allahu a'lam wie viele Anlagen, lebt er nicht ein schönes Leben? Natürlich, aber er hat Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Und so ist es eben, die muslimische Frau hat ihren Wali, wenn sie heiratet, hat ihren Mahram, wenn sie reist, der Bodyguard, hat ihr Hijab, wenn sie rausgeht, trägt kein Make-up und genießt ihr Leben. Also nur, also Schutzmaßnahmen widersprechen nicht dem Genuss des Lebens, wie es die Islamkritiker und Feministinnen und Feministinnen ebenso suggerieren. Ach, diese arme muslimische Frau, die genießt ihr Leben ja gar nicht mehr. Ja? Alhamdulillah, genug Schwestern beweisen, dass ihr, Alhamdulillah, trotz ihres Hijabs und trotz ihrer Einhaltung der Gebote, wallah, alhamdulillah, minna, ihr Leben genießen. Wie sieht es aus mit Kuhl? Kuhl ist natürlich eine Form des Make-ups, ja, also so eine Art Mascara. Also ein Kuhl gab es ja schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch erlaubt, ja, denn grundsätzlich gilt die Ayah, sprich, wer hat den Schmuck Allahs verboten? Also Schmuck im Sinne von Verzierung, Verschönerung. Wer hat das verboten? Das ist also eine ironische Frage, ja, den er für seine Diener hervorgebracht hat und die guten Dinge von der Versorgung. Also es gibt keinen, der neben Allah Verbote erlassen kann. Ja, wenn es Allah nicht verboten hat, wer wagt es, diese Dinge zu verbieten? Also diese Ayah zeigt diesen Grundsatz, dass Verschönerungen, Verzierungen erst einmal erlaubt sind, aber in einem bestimmten Rahmen, wie erwähnt. Und im Hadith, Ali radiallahu an kam aus dem Jemen mit den Opfertieren des Propheten sallallahu alaihi wasallam und er fand Fatima radiallahu anha unter denen, also als er kam, ja, sie hat ihn empfangen und sie war bereits im Ihram, also raus aus dem Ihram-Zustand, ja, und sie hatte farbige Kleidung getragen und sich die Augen mit Kuhl geschminkt. Das heißt, und was ist jetzt der Beweis, wo ist das Argument? Ja, Nabi sallallahu alaihi wasallam hat ihr es nicht verboten. Aber auch hier gilt nicht vor fremden Männern. Auch hier besonders für die Schwestern mit Niqab. Auch wenn nur die Augen zu sehen sind, trotzdem die Augen sind eines der wichtigsten Bereiche im Gesicht, die anziehend sind. Ja, und deswegen darf eine Frau, auch wenn sie Niqab trägt, also nur die Augen sind zu sehen, nicht ihre Augen schminken mit Mascara oder eben mit Kuhl, denn das wird auch die Blicke auf sie ziehen. Wie gesagt, die Islamkritiker und Feministen, die denken sich, was sind das für Gebote? Ja, die finden es toll, wenn sie belästigt werden, jedes Mal, ja. Aber wir sagen, gut, der Islam sagt, nein, eine Frau soll nicht belästigt werden. Und wenn jetzt diese Islamkritiker kommen, ja, warum soll die Frau sich jetzt in ihrem Verhalten einschränken, nur weil es solche Leute gibt? Ja, okay, dann geh auch in einen virenverseuchten Bereich, ohne dich zu kleiden. Also wenn du diese Art und Weise, diese Theorie als logisch erachtest, dann bitte schön, dann geh bitte da, wo Infektionen sind und ohne Schutzmaßnahmen. Da wollen wir mal sehen, ob das ein Mensch mit Vernunft macht. Ja, wir können nicht davon ausgehen, nur weil ich machen will, was ich will, soll die ganze Welt bitte schön anständig sein. Ja, das wäre schön, aber das ist nicht die Realität. Dann zum nächsten Aspekt, was mit dem Gesicht zu tun hat, und zwar Kontaktlinsen. Ja, also farbige Kontaktlinsen. Jetzt nicht einfache nur zum Sehen, das wäre ja unproblematisch, sondern um die Augenfarbe zu ändern. Was ist das Urteil darüber? Auch hier gilt erst einmal, jegliche Form der Verzierung und Verschönerung ist erlaubt. Außer wir haben einen Beleg, der sagt, diese und jene Sache ist haram. Und über Kontaktlinsen haben wir kein Verbot, also farbige Kontaktlinsen. Aber auch hier gilt wieder, wenn du deine Augen verzierst, dann natürlich nicht vor fremden Männern. Ja, aber ich habe doch sowieso Augenfarbe. Ja, aber du änderst jetzt, um zu verzieren. Dieser Akt des Verschönerns soll nicht vor fremden Männern sein. Du musst jetzt natürlich nicht deine Augen immer zuhalten. Ja, natürlich, es gibt einige, die sagen, auch die Augen müssen bedeckt werden. Andere sagen, nein, die Augen müssen nicht bedeckt werden vor fremden Männern. Abgesehen vom Gesicht natürlich, das ist nicht unsere Diskussion. Aber was ist jetzt der andere Punkt? Der andere Punkt ist natürlich, dass du, wenn du es mit der Absicht machst, die Leute sollen sehen, wie schön ich bin, dann darf das nur vor dem Ehemann sein oder vor den Maharim und nicht vor fremden Männern. Natürlich ist es auch erlaubt vor Frauen, also vor Frauen sowieso, aber auch hier müssen wir heutzutage uns in Acht nehmen. Das heißt, es gibt leider Frauen, die belästigen Frauen, die haben ein Verlangen nach Frauen und deswegen muss eine muslimische Frau auch sich in Acht nehmen, dass sie nicht irgendwie sich verschönert, egal vor wem, sondern eben vor gottesfürchtigen Frauen. Ibn Uthaymin sagte, wenn feststeht, dass die Kontaktlinsen nicht schädlich sind, dann betrachten wir den Zweck. Wenn sie die Augen wie die von Tieren erscheinen lassen, so ist dies nicht erlaubt. Es gibt ja Kontaktlinsen, da sieht es aus wie Katzenauge oder Allahu a'lam was. Das ist nicht erlaubt, denn du ähnelst Tieren. Allah sagt, laqad karramna bani Adam. Und wir haben den Menschen geehrt und du willst dich umwandeln in ein Tier. Das geht nicht. Das ist nicht erlaubt. Und hier auch wieder für diejenigen, die sagen, ach, Augen, was ist denn? Gibt es Menschen, die verhalten sich wie Hunde oder nicht? Und wie Allahu a'lam was? Das heißt, wenn dieses Türchen geöffnet wird, wird der Nächste kommen und mehr machen. Du sagst, ach, weißt du was, sind nur Kontaktlinsen. Der andere sagt, oh, weißt du was, Kontaktlinsen und das komplette Gesicht. Der andere kommt, sagt, weißt du was, und die Arme auch, ich will jetzt Krallen haben. Und deswegen, der Islam hat immer diese Regel. Der gesamte Weg, der zu einer Sünde führen kann, wird verboten. Nähert euch nicht dem Sinne. Allah hat nicht gesagt, macht kein Sinne. Nee, sondern nähert euch nicht. Also nicht mal in die Nähe von Sinne kommen. Sinne selbst ist sowieso verboten. Aber alles, was dazu führen kann, der Weg dorthin, der ist auch verboten. Da darfst du dich gar nicht erst aufhalten. Und deswegen dieses strikte, konsequente Verbieten, auch wenn es nur Kontaktlinsen sind. Es sieht aus wie ein Tier, darfst du nicht machen. Denn die Nachahmung von Tieren ist tadelnswert. Wenn sie jedoch die Schönheit der Augen betonen, dann ist nichts dagegen einzuwenden, da der Grundsatz die Erlaubnis ist. Der nächste Aspekt sind die künstlichen Wimpern. Und dabei handelt es sich um feine Härchen, die auf das Augenlid geklebt und mit den natürlichen Wimpern verbunden werden und damit die Wimpern der Frau länger oder dichter erscheinen. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat uns bereits erwähnt, dass das Verlängern der Haare, diese Haarverlängerung oder Extensions, nicht erlaubt sind. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also der Hadith lautet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam verfluchte, verfluchen bedeutet, also er hat sie aus der Gnade Allahs ausgeschlossen. Diese Menschen werden nicht begnadigt bei Allah. Diejenige, die Haare verlängert, und diejenige, die darum bittet, dass ihre Haare verlängert werden. Also die Friseurin, die das macht, und diese Kundin, die es machen lässt. Und Verlängern von Wimpern ist nun das Gleiche. Ja, du verlängerst Haare, Wimpern sind ja Haare, und du trägst jetzt andere Haare drauf. Also ist das der gleiche Akt, die gleiche Handlung. Ibn Uthaymin, rahimahullah, sagte, künstliche Wimpern sind nicht erlaubt, weil sie der Haarverlängerung ähneln. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam verfluchte diejenige, die anfügt, also Haare anträgt, und diejenige, die sich etwas anfügen lässt. Wenn diese Wimpern, er sagt, wie ich es mir vorstelle, aus schwarzen Fäden bestehen, die wie Haare auf der natürlichen Wimpern gesetzt werden, damit sie dichter erscheinen und das Auge schöner wirkt, dann gehören sie zu der Art Haarverlängerung, für das der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Frau verflucht hat, die es an ihrem Kopf tut. Wenn jedoch mit Wimpern nur das Färben der vorhandenen Wimpern gemeint ist, dann ist das nicht verboten. Das heißt, alle anderen Methoden, die Wimpern stärker aussehen zu lassen, du fügst nichts dran. Es ist ein Produkt, das gibt mehr Volumen in den Wimpern oder Allahu A'lam irgendwie. Du hast nichts hinzugefügt, bitteschön. Aber etwas hinzuzufügen, das wäre haram. Der nächste Aspekt ist, am Gesicht etwas zu tun, um es zu verschönern. Dazu gehörte, einen Schönheitsfleck zu malen. Früher und vielleicht heute, Allahu A'lam, auf jeden Fall war es gang und gäbe, dass Frauen einen Schönheitsfleck, ein Muttermal, so einen kleinen Punkt, ja, gemalt haben, ja, um sich zu verzieren. Und das ist erst einmal erlaubt. Wie gesagt, alle Formen des Verschönerns, Schminkens, Verzierens sind erlaubt, aber nicht vor fremden Männern. Jetzt kann jemand kommen und sagen, aber Sekunde mal, sie hat ja schon ein Muttermal, die andere. Ja, das ist von Allah so. Aber du hast hier kein Muttermal oder so einen schwarzen Punkt. Und du machst es jetzt, warum? Um dich zu verschönern. Dieser Akt, ich möchte mich verschönern, den darfst du nicht vor fremden Männern machen. Der andere hat schon Schönes. Allahumma lak alhamd. Oder die andere, bitteschön. Soll sie das jetzt rausnehmen? Das kann sie nicht. Natürlich können wir sagen, sie soll ihr Gesicht bedecken. Für die Gelehrten, die sagen, Niqab ist Pflicht. Aber diejenigen, die sagen, Niqab ist nicht Pflicht, was soll jetzt? Soll sie ihre Wange rausreißen? Subhanallah, Allah hat sie so erschaffen. Aber du hast das nicht. Und du willst das jetzt hinzufügen, das darfst du nicht. Denn das würde ja zu was führen, noch einmal, wenn du einen Punkt malen darfst, dann kommt der andere und malt zwei und der andere macht, oder die andere macht dann Make-up und die, und dann haben wir den Salat. Deswegen sei zufrieden mit so, wie Allah dich erschaffen hat. Vor den Leuten. Dann, du möchtest vor dem Ehemann, oh, du bist vor Schwestern, du bist vor, in deiner Familie, keine fremden Leute, bitteschön, das ist wieder was anderes, das darfst du ja tun. Dazu gehört auch Körperpiercing, und Körperpiercing ist auch erst einmal grundsätzlich erlaubt, außer es kann nur geschehen, wenn fremde Menschen bestimmte Körperteile sehen müssen, die man nicht sehen darf. Dann ist es natürlich haram. Ja? Und hier erwähne ich eine Fatwa aus Islam QA, lese ich mal vor, über dieses Thema. Also, es heißt da, das Anbringen von Schmuck aus Gold, Silber oder anderem an verschiedenen Körperstellen ist erlaubt. Dies ist jedoch an zwei wichtige Bedingungen geknüpft. Erstens, dass sie diesen Schmuck keinem fremden Mann zeigt. Also, wenn du ein Nasenpiercing hast, dann musst du dein Gesicht bedecken. Oder du entfernst dieses diesem Piercing. Ob das jetzt ein Piercing ist, der haftet immer, oder das ist so ein Ding, was nicht die ganze Zeit haftet, dann entfernst du es eben. Das heißt also, sämtliche Verzierungen dürfen nicht vor fremden Männern gezeigt werden. Also, das ist der erste Aspekt. Also, nur vor ihrem Ehemann oder ihren Maharim. Und zwar nur an den Stellen, die ihnen zu sehen erlaubt sind, wie zum Beispiel Ohren oder an der Nase, also Ohrringe und so weiter, oder eben Nasenpiercing. Was mit Lippen zu tun hat, da sagen auch viele Mediziner, das ist etwas Gesundheitsgefährdendes. Wenn es tatsächlich nicht gesundheitsgefährdend ist, bitteschön. Also wie gesagt, es ist nicht verboten, sich zu verzieren. Aber, jetzt kommt der zweite Aspekt, dass sie dies nicht in einer Weise gestaltet, die eine Nachahmung der Ungläubigen oder Frevler oder Unzüchtigen darstellt. Diesen Aspekt hatten wir ja bereits. Also, wenn nur die Hippies, ja, oder die Allahu a'lam, welche Sorte von Menschen, sich so verzieren, dann darfst du das nicht. Es gefällt mir aber, ja, es ist ja schön und gut, dass es dir gefällt, aber das ist ein Markenzeichen einer bestimmten Gruppe, die für ihre Sünde bekannt ist. Also darfst du das nicht nachmachen. Wenn es aber eine Sache ist, die ist verbreitet, auch bei den Muslimen, das ist nicht mehr ein Markenzeichen einer bestimmten Gruppe, ja, sondern das ist verbreitet, dann bitteschön, dann ist es erlaubt. Wie gesagt, wenn es nicht vor fremden Männern gezeigt wird und wenn es nicht ungesund ist. Also, es heißt hier, wenn das Anbringen von Bauchnabelpiercing in einer bestimmten Gesellschaft unter den Frauen weit verbreitet und üblich ist, dann ist gegen diese Art des Schmucks nichts einzuwenden. Wenn sie aber nur unter den Unzüchtigen, Frevlern oder Ungläubigen bekannt ist, dann ist es nicht erlaubt, diese Gewohnheit anzunehmen, denn das wäre eine Nachahmung dieser Menschen und die Nachahmung der Frevler ist verboten. Zum Thema Piercen, also ein Piercing auftragen oder eben machen, wenn das Piercen dazu führt, dass die Aura, also der zu bedeckende Körperteil, entblößt und von einem fremden Mann oder einer Frau gesehen wird, dann ist diese Handlung zweifellos verboten. Also fremd ist hier nicht nur gemeint, nicht Mahram, auch der Mahram. Also zum Beispiel ein Piercing unter dem Bauchnabel, das ist nicht erlaubt. Weder der Vater noch der Bruder, der Einzige, der das sehen darf, wäre der Ehemann. Aber ist er derjenige, der dieses Piercing macht? Nein, du wirst zu einer Frau gehen oder zu einem Mann gehen und dieser Mann wird eben diese Aura sehen. Das ist verboten. Das ist nicht erlaubt. Das gilt nicht nur für das Piercen, das gilt auch für die Haarentfernung oder für Massage oder ist egal was. Außer es ist bitter nötig. Es ist medizinisch nötig. Das ist eine Ausnahme. Ich meine jetzt Massage und so, ja. Oder Operation und so weiter. Ein Piercing wird ja wohl nicht medizinisch nötig sein. Aber auf jeden Fall, der Bereich, den eine Frau bedecken muss, ob vor Männern allgemein jetzt, oder vor Frauen, da darf sie, also wie will sie da ein Piercing dran machen? Entweder es geht, dass man das alleine macht, ja, oder der Ehemann kann es machen, ja, aber das sind gefährliche Eingriffe. Ja, und da können Entzündungen kommen, das wird ja kein Mensch wohl alleine machen und kein Erfahrener wird das machen. Also schlussendlich, also praktischerweise geht das nicht. Also wie soll eine muslimische Frau im Bereich der Aura ein Piercing anhaften? Das ist nicht möglich. Denn der Nachteil des Entblößens der Aura ist größer als der Nutzen des Schmückens, da das Entblößen der Aura zu den eindeutigen Verboten gehört. Wenn das Durchstechen gesundheitliche Schäden verursacht, sei es unmittelbar oder langfristig, dann ist es auch verboten und es ist nicht erlaubt, es an irgendeiner Körperstelle vorzunehmen. Wenn das Durchstechen an einer bestimmten Körperstelle eine Gewohnheit ist, die bei Ungläubigen, Frevlern oder Menschen, Unanständigen, verbreitet ist, dann ist es nicht erlaubt, ihnen darin nachzueifern. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einem Volk ähnelt, gehört zu ihnen. Ebenso ist es dem Mann verboten, sich irgendeinen Teil seines Körpers zum Anbringen von Schmuck durchstechen zu lassen. Der Mann darf gar keine Piercings oder Ohrringe tragen. Das Einzige, was ein Mann als Schmuck tragen darf, ist ein Ring. Mehr nicht. Und deswegen auch bei Kindern, ja, bei Jungen, du darfst dem nicht ein Ohrring geben, also machen, oder Allahu A'lam, irgendetwas Ähnliches, ja, oder eine Halskette. Schmuck ist nur für Frauen gedacht. Das Einzige, was ein Mann tragen darf, ist ein Ring aus Silber, nicht aus Gold oder aus anderen Metallen, aber auf jeden Fall nicht aus Gold. Ibn Abbas, radiallahu an, sagte, der Nabi sallallahu alaihi wasallam verfluchte die Männer, die sich den Frauen ähneln, und die Frauen, die sich den Männern ähneln. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Zähne zu behandeln. Entweder eine Sache wäre, Goldzähne anzubringen. Ibn Uthaymin rahimahullah sagt, goldene Zähne sind für Männer nur im Fall einer Notwendigkeit erlaubt. Das heißt, wenn es nicht anders geht und man müsste Gold anbringen. Und auch damals, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hatte man sogar, wenn jemand eine Nase gebrochen hatte oder sowas, hat man sogar Gold benutzt. Das heißt, für medizinische Zwecke ist das Benutzen von Gold erlaubt für Männer. Bei Frauen jedoch gilt, wenn es in ihrer Gesellschaft üblich ist, dass Frauen sich mit goldenen Zähnen schmücken, so besteht für sie kein Problem darin. Also eine Frau dürfte es machen. Sie darf ihre Zähne mit Gold überziehen, wenn dies eine anerkannte Form der Verschönerung unter den Frauen ist und kein übermäßiger Luxus vorliegt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Gold und Seide sind den Frauen meiner Gemeinschaft erlaubt. Also dürfen die Frauen Gold tragen. Er sagt weiter, wenn eine Frau in diesem Zustand stirbt, oder ein Mann, der aus Notwendigkeit einen goldenen Zahn trug, dann soll dieser Zahn herausgenommen werden, außer wenn man befürchtet, dass dadurch das Zahnfleisch zerreißt oder der Körper verstümmelt wird. In diesem Fall bleibt er, wie er ist. Denn Gold gilt als Vermögen. Und das Vermögen wird von den Erben des Verstorbenen geerbt. Es auf dem Toten zu belassen und mit ihm zu begraben, wäre eine Verschwendung von Vermögen. Also wenn man Goldzähne hätte und es wäre möglich, diese zu entfernen, ohne den Körper zu verstümmeln, dann soll man das tun, damit eben die Erben das bekommen. Dazu gehört natürlich auch diese Steine, die man an Zähne anhaftet. Ja, einige Frauen machen das. Auch hier gilt natürlich, wenn eine Frau Goldzähne benutzt, zum Verzieren jetzt, ja, oder diese, ja, Steine, dann natürlich nicht vor fremden Männern. Also immer bitte diese Regel beachten, immer wenn es um Verzieren, Verschönern geht, nicht vor fremden Männern. Das heißt, sie müsste entweder den Niqab tragen oder eben darauf achten, dass sie das entfernt, wenn sie vor fremden Männern ist. Dazu gehört auch das Bleichen der Zähne, das ist erlaubt. Und denn allgemein fördert der Islam die Hygiene, und das Bleichen der Zähne gehört also dazu. Natürlich auch hier muss man darauf achten, dass es eben medizinisch nicht schädlich ist. Ja, es gibt einige Methoden, die sind ein bisschen zu aggressiv für die Zähne. Auf jeden Fall, das müsste dann man mit Zahnärzten und Fachleuten dann besprechen, aber allgemein ist das erlaubt, auch für eine Frau ihre Zähne zu bleichen. Und das ist ja eine Rückführung in den Normalzustand. Also jegliche Rückführung, also man wird ja nicht mit gelben Zähnen geboren. Ja, die sind weiß, aber mit der Zeit, mit ganzem Kaffee und lauwarmem Tee und Essen und so, verfärben sie sich. Und deswegen, wenn man es wieder bleicht und weiß macht, dann ist das erlaubt. Der nächste Aspekt ist das Urteil, also kommen wir nun zur Handkosmetik. Also wir haben jetzt über Make-up geredet und das Gesicht und so weiter. Kommen wir nun zur Handkosmetik. Und zwar erst einmal das Urteil über das Wachsenlassen der Fingernägel. Abu Huraira radiallahu an berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zur natürlichen Veranlagung, also Fitra, gehören 5 Dinge. Die Beschneidung, das Rasieren des Schambereichs, das Kürzen des Schnurrbarts, das Schneiden der Nägel und das Auszupfen der Achselhaare. Also hier erwähnte er das Schneiden der Nägel. Und das ist allgemein. Also diese Sache, das Schneiden der Fingernägel, gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Und Anas ibn Malik, radiallahu an, sagte, uns wurde eine Zeitgrenze gesetzt für das Kürzen des Schnurrbarts, das Schneiden der Nägel, das Auszupfen der Achselhaare und das Rasieren des Schambereichs. Also die Achselhaare, die Sunna ist das Auszupfen, aber natürlich ist Rasieren auch erlaubt. Er sagte, dass man sie nicht länger als 40 Tage lassen soll. Das bedeutet also, auch eine Frau darf die Fingernägel nicht lang lassen. Spätestens nach 40 Tagen, nicht erst frühestens, nein, nein. Wenn die Fingernägel, ob Mann oder Frau, lang werden, soll man sie kürzen. Aber aller spätestens 40 Tage. Das heißt, es ist nicht erlaubt, lange Fingernägel zu haben oder lange Fingernägel aufzutragen, ja, was leider verbreitet ist, das gehört sich nicht im Islam. Und leider müssen wir das sagen, heute, ja, was klar war vor vielen Jahren, ist heute leider nicht mehr so klar. Das gilt erst recht natürlich für Männer. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, sagt, einige Frauen lassen ihre Fingernägel monatelang wachsen und sie anschließend mit farbigen Lacken zu schmücken. Und betrachten dies als eine Form der Verschönerung. Ist das erlaubt? Er antwortete, das ist nicht erlaubt. Wenn 40 Tage vergangen sind, ist es verpflichtend, sie zu schneiden. Dann kommen wir zur Maniküre. Das Auftragen von Nagellack auf die Nägel ist grundsätzlich erlaubt, natürlich nur für Frauen. Und hier müssen wir natürlich darauf achten, dass auch die Kinder, die Jungen, das nicht machen sollen. Ja, leider bekommt man mit, dass einige zum Beispiel in den Schulen, ja, denen wird das dann gemacht. Da müssen wir sagen, bitte, wir möchten nicht, dass unsere Söhne dies machen. Ja, also die Eltern haben ein Recht darauf, dass sie ihre Kinder erziehen. Also, bei den Frauen ist es erlaubt, hier müssen wir aber Dinge beachten. Ibn Baz, rahimahullah, sagt, das Färben der Nägel mit Henna, das ist ja eine Form, ob das jetzt Henna ist oder Nagellack, ist ja egal. Also, das Färben der Nägel mit Henna, also Henna, oder anderem, was sie verschönert, ist unbedenklich, solange der Stoff, also diese Substanz, rein ist, und keine Unreinheit enthält und solange er dünn ist und das Wasser bei Wudu und Russel nicht am Erreichen hindert. Also, hier ist zu berücksichtigen, wir müssen unterscheiden zwischen Färben der Fingernägel mit einer Substanz, die wasserdurchlässig ist, wie Henna, oder mit einer Substanz, die wasserundurchlässig ist, wie sehr viele, wenn nicht die meisten Produkte, also Nagellack. Da müssen wir das unterscheiden. Beides ist halal. Also beides ist für die Frau halal. Aber sie muss das berücksichtigen beim Gebet dann, ja, beim Wudu. Er sagt jetzt weiter, wenn er jedoch eine feste Schicht bildet, muss er, also dieser Nagellack, beim Wudu und Russel entfernt werden, damit das Wasser den Nagel tatsächlich erreicht. Also wenn eine Frau Nagellack aufgetragen hat, kann sie nicht damit Wudu machen. Sie muss es entfernen und dann Wudu machen. Deswegen eine muslimische Frau, die fünfmal am Tag betet, und wie soll sie dann Nagellack auftragen, besonders wenn sie dann irgendwo hingeht und dann Allahu a'lam wie viel Geld bezahlt, ja, für Nagellack, das eigentlich einen Monat halten soll. Das kann eine muslimische Frau nicht machen. Das Einzige, was sie machen kann, ist, wenn sie ihre Tage hat. Ja, eine Woche oder mehr, weniger, dann sagt sie sich, okay, ich gönne mir jetzt mal so einen Nagellack für eine Woche. Bitteschön, aber danach muss sie das auch wieder entfernen. Also es kann nicht sein, dass eine Frau das macht und dann nicht betet. Ja, ich habe so viel bezahlt, ich kann ja jetzt nicht beten. Nee, dann mach das weg und bezahl das nächste Mal nicht mehr für Dinge, die dich am Gebet hindern. Also sagt er, das heißt, die Verwendung von Substanzen, die den Nagel verändern, wie Henna oder das, was man Maniküre nennt, ist erlaubt, wenn sie entfernt werden, da sie eine feste Schicht bilden, die das Wasser beim Waschen verhindert. Also das gilt für Maniküre, nicht für Henna. Henna ist wasserdurchlässig. Ja, Henna dringt ja in die Haut ein. Wenn jedoch der Stoff keine feste Schicht bildet, wie Henna, das den Nagel nur färbt, zum Beispiel rot oder schwarz, ohne dass etwas auf der Oberfläche bleibt, dann ist das unbedenklich. Ibn Uthaymin, rahimahullah, sagt, Nagellack ist für eine Frau, die betet, nicht erlaubt. Das ist die logische Antwort. Nagellack ist für eine Frau, die betet, nicht erlaubt, da er das Wasser daran hindert, die Haut zu erreichen. Wenn du sagst, nee, ich mache das jetzt für eine Stunde, zwei, drei, vier, okay, bitteschön. Also du weißt, wenn du Wudu machen musst, musst du es entfernen. Ja, muss ich. Okay, dann kannst du es ja machen. Also für die Zeit, wo du nicht Wudu machen musst, kannst du es ja gerne machen. Aber sobald du Wudu machen musst, musst du es entfernen. Und das Gleiche gilt für Make-up. Ja, nee, da gibt es einige Frauen, zum Beispiel, die gehen jetzt zu einer Hochzeitsfeier und dann verbringen sie 5 Stunden bei der Friseurin und tragen Make-up auf und jetzt kommt Dhuhr und Asr und Maghrib und Isha und beten nicht, ja, ich habe Make-up drauf. Ja, dann geht Make-up nicht. Ja, wieso ich dann zur Hochzeit? Ja, dann eben ohne Make-up. Oder eben mit Make-up, was du entfernen kannst. Oder machst nach Salat al-Isha. Ja, im Sommer ist Salat al-Isha um 23 Uhr. Wir können doch jetzt nicht die Religion auf den Kopf stellen, nur wegen dieser Hochzeit. Das heißt also, du musst darauf achten, dass du betest. Wenn du dein Wudu halten kannst, solange, bitteschön, hast du dein Wudu verloren, da kannst du auch nicht sagen, okay, ich mache Tayammum. Das geht nicht. Sondern du musst Wudu machen. Du hast Wasser und Wasser ist in deinem Fall nicht gesundheitsgefährdend. Das heißt, du hast überhaupt keinen Grund, Tayammum zu machen. Du willst Tayammum machen, nur weil du Make-up hast. Das geht nicht. Besonders bei solchen Anlässen, Hochzeit, möchtest du dein Eheleben beginnen mit der Widersetzung und der mangelnden Anbetung Allahs tabaraka wa ta'ala? Oder wenn du eben Gast bist, ja, du wurdest eingeladen, ist das Gleiche. Ja, deswegen, eine Frau muss das Gebet voranstellen und dann darauf achten, dass sie trotzdem beten kann. Vielleicht gibt es Substanzen und Produkte, die wasserdurchlässig sind, bitteschön, dann haben wir das Problem gelöst. Ist es aber nicht wasserdurchlässig, gibt es leider keine andere Lösung, als es zu entfernen. Also, er sagt, Nagellack ist für eine Frau, die betet, nicht erlaubt, da er das Wasser daran hindert, die Haut zu erreichen. Wenn sie jedoch nicht betet, etwa während der Menstruation oder des Wochenbetts, ist nichts dagegen einzuwenden. Zur Benutzung von Henna, also Henna, das ist nur für Frauen erlaubt. Männer dürfen Henna nicht verwenden. Ja, und in einigen Ländern ist es Brauch, dass der Bräutigam auch zumindest einen Finger oder so mit Henna versieht oder eben bemalt. Das ist nicht erlaubt. Henna ist etwas für Frauen, außer aus medizinischen Gründen. Henna ist gesund und mit Henna, ich weiß nicht, ob man jetzt mich noch hört. versuche es mal mit dem anderen Mikrofon. Oder hört man mich? Okay, ich besorge mal das andere Mikrofon. Die Batterie ist hier auch ein bisschen schwach, aber inshallah reicht das noch. Ansonsten wechsle ich noch die Batterie. Also, Henna ist gesund, ja, und deswegen behandelt man einige Patienten mit Henna. Dann wäre es auch für Männer erlaubt. Aber wenn es nur zum Verzehren ist, dann ist das eine Sache, die nur für Frauen erlaubt ist. Und zwar, Aisha radiallahu anha sagte, eine Frau winkte dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam von hinter einem Vorhang mit ihrer Hand, in der sie einen Brief hielt. Sie wollte ihm einen Brief geben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zog seine Hand zurück und sagte, ich weiß nicht, ob dies die Hand eines Mannes oder einer Frau ist. Sie sagte, ich bin eine Frau. Da sagte er, wenn du eine Frau wärst, hättest du deine Fingernägel gefärbt, also mit Henna. Also dieser Hadith zeigt, es war Brauch damals für die Frauen, dass sie eben es waren, die Henna benutzt haben und nicht die Männer. Und deswegen, er sagte, wenn du eine Frau wärst, also er wusste, wer benutzt Henna? Frauen und nicht Männer. Ja. Und deswegen, als er eben eine Hand sah, die nicht mit Henna eben behandelt wurde, wusste er nicht, ist es jetzt eine Frau, ist es jetzt ein Mann, da war er sich nicht sicher und Nabi alayhi salatu wasalam berührte ja nicht fremde Frauen. Ibn Uthaymin rahimahullah sagte, man muss wissen, dass Henna zu den Schmuckformen gehört, die eine Frau niemandem zeigen darf, außer denen Allah es ihr erlaubt hat, ihren Schmuck zu zeigen. Das heißt, sie darf ihn nicht fremden Männern zeigen. Auch Henna, ja, diese Verzierungen, darf eine Frau nicht fremden Männern zeigen. Ja, entschuldigt, ich muss gerade die Batterie wechseln, inshallah, und dann machen wir gleich weiter. Also, wir waren stehen geblieben bei der Aussage von Ibn Uthaymin, rahimahullah. Man muss wissen, dass Henna zu den Schmuckformen gehört und die eine Frau nicht den fremden Männern zeigen darf. Das bedeutet also, wenn eine Frau Henna aufgetragen hat in ihrer Hand oder auch Füße, dann muss das bedeckt werden. Warum? Ja, weil die Blicke dann angezogen werden. Die Männer sollen ja gar nicht auf diese Frau hinschauen. Und deswegen jegliche Form, und das Gleiche gilt auch für Schmuck. Und eines, was leider die letzte Zeit Mode wurde, ich weiß auch nicht warum, aber Shaitan arbeitet ja, dass einige Schwestern mit Hijab, zum Beispiel an Hijab, Sachen dranhängen, sieht aus wie Ohrringe, sind wohl nicht ihre Ohrringe, ja, die Ohren sind bedeckt, aber an dem Platz, wo eben Ohrringe sind. Das ist nicht erlaubt. Du darfst keinen Schmuck tragen, weder an deinem Hijab, noch an deiner Kleidung und so weiter und so fort. Das ist der islamische Hijab. Eben, dass man nichts, was verziert, zeigt. Wie gesagt, die Islamkritiker, die können sowas nicht verstehen, ja, weil sie gehen davon aus, dass auf der Welt nur Engel rumlaufen. Aber wir Muslime, wir sind nicht realitätsfremd, sondern wir verstehen, dass es eben Menschen gibt, die dann belästigen. Und deswegen gibt es dieses Gebot der Muslime, dass eine Frau nichts tragen soll, was die Blicke der Männer bringt. Ja? Also. Genau, also dann, das wäre dann das mit der Hinna, dass die Frau, wenn sie es macht, eben vor fremden Leuten ihre Hand bedecken soll. Entweder sie zieht Handschuhe an oder eben ihr Kleid ist so lang, dass die Hände bedeckt sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mehr Wissen geben, möge Allah unsere Schwestern segnen, unsere Frauen, Töchter, Mütter, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihren Iman stärken. Ihr müsst wissen, geehrte Schwestern, Allah azza wa jalla wird euch reichlich belohnen für all diese Gebote. Ja, ihr seid diejenigen, die den Islam tagtäglich zeigt, ja, vor allen Leuten durch euren Hijab, durch dieses Verhalten, durch diese Gebote, die ihr einhält. Und das bedeutet, euer Lohn wird auch gewaltig sein. Yawm al-Qiyamah, möge Allah euch alle bewahren. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.